Herzlich willkommen zu Was Heldentum, Blutsbrüder, ein Format in Kooperation mit dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Mein Name ist Dominik Hoffmann und bei mir ist der Pressesprecher des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes, Patrick Nohe. Hallo Patrick, grüß dich.
Ich freue mich, hallo.
Hallo. Unser heutiger Gast gilt durch unkonventionelle Seelsorge und medienwirksame Aktion als einer der bekanntesten Kirchenmänner in Bayern. Das habe ich in meinen Vorbereitungen gemerkt. Seine eigene Talkshow Pfarrer Schießler wurde von Dezember 2012 bis 2015 beim Bayerischen Rundfunk produziert und ausgestrahlt. 2020 startete er mit der katholischen Erziehergemeinschaft den Bildungspodcast Pausengong, wo er mit seinem Co-Gastgeber unter anderem Gäste wie Uschi Glas und auch unseren Ministerpräsidenten Markus Söder interviewt hat. Besonders interessant finde ich, dass der Bund Bayerische Sprache Pfarrer Schießler als dialektalen Menschenfischer bezeichnet und ihm deswegen 2016 die bayerische Sprachwurzel verlieh. So, endlich mal ein Gast, Patrick, mit dem wir es heute aufnehmen können. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Pfarrer Rainer Maria Schießler.
Hallo.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Wie fühlen Sie sich heute?
Gut, naja, ein bisschen übernachtet. Ich bin jetzt um 2 Uhr früh von einer Benefizveranstaltung für Sternstunden in Cham heimkommen. War ganz ein toller Abend, war Mischung, mein Buch, mein letztes Buch, Engel auf 4 Pfoten und Musik. Unter anderem der Hans Berger, der jetzt erst den Orlando Di Lasso-Preis bekommen hat. Die Ikone der Volksmusik, Zittermusik. Also es war ein ganz toller Abend im Freien, in so einem Vierkanthof. Ich bin ganz geflasht, gell. Aber ich musste nachts noch einfach irgendwann um 2 war ich daheim. Ja. Und man wird ja nicht jünger. Gell.
Ah.
Ja, man schleppt es hinten nach. Gell. Früher war das kein Problem gewesen. Du hast 11 Stunden auf der Wiesn gearbeitet, bist noch vorgegangen bis 5 in der Früh und dann bist du gleich wieder auf die Wiesn raus. Also ja. Schlafen war einmal. Aber das ist halt vorbei.
Ja, da kann ich nur beipflichten.
Ja, wir als Jungväter. Wir können das nachvollziehen.
Als Väter, ja.
Ja, Wiesn, das ist natürlich auch etwas, wo Sie bekannt wurden. Sie haben auf der Wiesn gearbeitet, jahrelang und dann Ihre Einnahmen gespendet.
Ja, ich bin eigentlich durch die Wiesn bekannt geworden, weil das habe ich aber gar nicht vorher auf dem Plan gehabt. Aber 2006, zuerst war ich Volunteer bei der WM, da hat sich dann schon rumgesprochen, da macht der Pfarrer mit. Und im Herbst war dann die Wiesn. Und das war natürlich dann der Bringer. Warum? Es ist wie wenn du einen Altbau, neue Architektur einbaust. Niemand erwartet auf der Wiesn, dass er einen Pfarrer trifft. Und das habe ich zuerst gar nicht am Schirm gehabt, aber dann ging es los. Und ich wollte das einfach nur mal ausprobieren, wie das so ist und vor allem, ob das wirklich so stimmt, dass man da so schnell, so leicht Geld verdient. Stimmt nicht. Und dann war mir klar, ich muss das einordnen in eine höhere Gattung und die höhere Gattung war dann, ich suche mir ein Ziel, für das ich hier unterwegs sein kann. Und so bin ich dann auf die Lotte Latrousse getroffen, die hat ein Zentrum der Hoffnung in Abidjan, Côte d'Ivoire, wo wir uns so schwer da haben im Fußball. Dann habe ich sie gefragt, ob ich für sie arbeiten darf. Und dann sagst du, wie, wo? Ah, ja. Dann sage ich, ja, ob sie das Geld will, was sie hier verdienen. Und damit ist ein riesiges Spendenwerk entstanden. Ich habe so viel sammeln können, nicht nur, was sie verdienen, sondern was sie Leute angeschlossen haben. Das heißt, mit meinem Geld, und das ist ein tolles Feeling, ist vielleicht einmal mein Joker an der Himmelstür, ein Sterbehaus für AIDS-kranke Jugendliche entstehen konnte. Das befriedigt irre.
Vor allem, wenn man das dann ja wirklich sozusagen auch ein bisschen dann übertragen und mit eigener Hände Arbeit gestaltet und aufgebaut hat, auch wenn man jetzt nicht vor Ort war, aber trotzdem hart dafür gearbeitet und jeder, der die Wiesn kennt und lebt, weiß, wie hart der Job an der Wiesnbedienung ist, dass man das dann wirklich so hinbekommen hat und so aktiv.
Es hat ja, wir wollten ein bisschen mit dem Fußball rein. Es war die letzten 110%. Du hast eigentlich nicht mehr gekonnt. Du warst übermüdet, du warst fertig, aber du hast nochmal was rausholen können, weil du gewusst hast, für wen du es magst. Und wenn ich da mit meinem Schlitten, mit meinen 20 Händel durchs Zelt gerannt bin und gemeint habe, na, wieso tue ich mir das an? Und dann habe ich nur die Bilder der Menschen vor Augen gehabt, die hier da sein kann. Und dann hast du nochmal einen Energieschub gekriegt. Und ganz unabhängig davon, dass du es geschafft hast, was für eine tiefe Befriedigung das in dir auslöst.
Ja. Bei Ihnen finde ich auch ganz besonders, das kommt ja auch in der Vergangenheit immer raus, dass Sie den Kontakt zu den Menschen suchen, als Taxifahrer, auf der Wiesn, Sie schauen sich das an, wollen rein in das Leben, die Menschen berühren, kennenlernen, so kommt es.
Ja, das ist ja auch mein Material. Ich meine, sonst hätte ich ein Backelfahrer bei der Post werden können, wenn es nicht um Menschen geht. Da hast du nur sporadisch Kontakt an der Haustür. Aber ich wollte ein Seelsorger werden. Ich wollte ein Mann des Wortes Gottes werden, das ja durch Christus an die Menschen ergangen ist. Ich wollte das eigentlich genauso machen. Und ich denke mir es dann gerade bei so spontanen Begegnungen. Vor kurzem war ein junges Paar da, die haben ihr erstes Kind viel zu früh jetzt verloren. Und haben gesagt, können wir irgendwas machen, dass wir das abschließen können, dass wir uns verabschieden können. Das geht ohne Vorbereitung, aber du musst halt einfach nur da sein. Und wir haben dann eine schöne kleine Zeremonie an der Isar gemacht. Und beim Heimgehen haben wir dann gedacht, siehst du, das ist eigentlich in Reinform mein Beruf, sich um die Seelen zu sorgen, damit die wieder neuen Mut schöpfen, damit sie weiterleben, damit sie nicht depressiv werden, damit sie der Natur auch ihren Raum lassen. Das war da das Thema zum Beispiel. Die Natur hat ihr Recht, ob Leben entsteht oder nicht. Nicht wir. Gell? Und es geht nicht darum, sich der Natur blind unterzuordnen, sondern sich mit ihr zu solidarisieren und ihr zu sagen, das ist deine Angelegenheit und ich gehe mit dir.
Ja. Für die Menschen da sein, das ist eine gute Überleitung, Pat, zu uns, zu euch, zum Blutspendedienst. Für jemanden auch Blutspenden, den man nicht kennt. Das ist ja auch immer relativ häufig so ein Punkt, darüber sprechen wir auch recht häufig, dass wir sagen, okay, wenn wir die Menschen kennen, und da haben wir ja viele Beispiele auch gehabt, dann wird es nahbarer, dann weiß man, wofür man das macht. Andersherum ist es natürlich auch so, dass wir ja die Menschen nicht kennen, für die wir jetzt auch Blut spenden.
Ja, absolut. Ich glaube, was hier sich auch so rauskristallisiert hat, ist so der Begriff der Selbstlosigkeit und einfach sich selbst in den Dienst des großen Ganzen, der Gemeinschaft zu stellen, und das kann auf ganz verschiedene Arten und Weisen gelingen, und die Blutspende ist auch ein Teil dessen.
Ja. Also ich muss einfach zu mir sagen, ich sitze hier wirklich auf der Sünderbank. Ich kann mir wirklich zweifach fotzen. Erstens, warum komme ich erst mit 46 Jahren drauf, dass ich Wiesnbedienung werden kann? Warum habe ich nicht als Student damit schon angefangen? Und zweitens, wieso komme ich erst mit 63 drauf, dass ich Blut spenden kann? Ich habe Erklärung dafür, das soll aber keine Entschuldigung sein. Die Erklärung ist, ich bin 60 geboren. Ich weiß nicht, wie damals das gelaufen ist, wer da zum Blutspenden gegangen ist. Das war überhaupt kein Thema bei uns. Es wurde gar nicht thematisiert, weder zu Hause, noch in der Schule, noch in der katholischen Pfarrei, wo ich war. Wir waren mit Hilfsorganisationen zusammen. Es ist ja niemand auf uns zugekommen, so wie ihr jetzt das macht mit dem Podcast, dass da vielleicht einmal einer vom BRK gekommen ist und gesagt hat, haben schon mal dran gedacht. Nichts, gar nichts. Man hat es ja nicht einmal geweigert. Wir haben das ja nicht einmal ignoriert, ja, sondern es war gar nicht da. Man hat schon gehört, da gibt es welche, die machen das. Dann war ich Taxifahrer, Student. Mein liebster Job war Blutkonserven rumkutschieren. Waren die besten Gäste. Quatschen nicht viel, schwabbeln dahin und du tust was Gutes
dabei. Schreiben nicht rein.
Ja. Und selbst dort bin ich nicht auf die Idee gekommen. Und dann habe ich als Pfarrer, muss ich vorstellen, ich habe Blutspendeaktionen in meiner Kirche organisiert. Ja. Aber dort auch keinen Moment daran gedacht, dass ich mich da auch hinlegen könnte. Und jetzt war es der Kontakt mit jungen Menschen, mit Studenten, die seit dem 18. Lebensjahr, seit sie dürfen, da alle 8 Wochen hingehen. Und dann schauen mich die an und sagen nur, ja, wieso gehst jetzt du da nicht hin? Und ich hatte keine Antwort. Ja. Und dann war mir klar, ich muss irgendwas ändern.
Ja, warum eigentlich nicht? Ja. Und es ist häufig so, dass es auch manchmal ins Bewusstsein rein muss. Ne? Wie oft sagen wir das?
Das ist ja auch unsere tägliche Arbeit, einfach dafür Sorge zu tragen, dass dieses Thema weitergetragen wird. Und viele Menschen sagen ja auch genau die gleiche Erklärung. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, dass sie sagen, das Thema ist mir nicht so bewusst, das ist nicht so präsent, und deswegen müssen wir einfach dafür sorgen, dass diese Präsenz weiter steigt und noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen.
Die meisten Menschen fangen an, wenn ein Bekannter gerettet wird durch eine Blutspende.
Ja, aber da muss ich sagen, wir schauen die ganzen Arztserien, da hörst du sie da an, steckt noch eine Konserve auf und so weiter. Da fragt sich niemand, ja, wo kommen die Dinge eigentlich her? Die kommen von uns her. Und es gibt bei der Organspende diesen tollen Satz, jeder ist ein potenzieller Spender, aber eben ein Empfänger. Ja. Und genau dasselbe gut für die Blutspende. Ich meine, ich spende nicht, weil ich es irgendwann einmal von einem anderen vielleicht kriege oder brauche, ich bin froh, wenn ich es nicht kriege. Ja. Wir mit unserer Aufrüstung, mit unserer Ausstattung der Bundeswehr, wie hat der Kanzler gesagt, wir statten sie aus, damit wir sie nicht gebrauchen müssen. Gell? Mhm. Und so ist es hier eigentlich auch. Sondern es geht einfach darum, dass das nicht vom Himmel fällt. Dass es ein solidarischer Akt ist in einer Gesellschaft. Woran mangelt unsere Gesellschaft am meisten? An unbewusst gelebter Solidarität. Aber ohne die funktioniert das ja gar nicht. Stichwort Ehrenamt, was ihr ja beim Roten Kreuz, ihr lebt ja auch davon, wie viele Ehrenamtliche da sind, die nur präsent sind bei Großveranstaltungen, einfach nur da sind und damit auch ein Gefühl der Sicherheit geben. Also da muss ich schon sagen, nicht den moralischen Zeigefinger, aber ich war wirklich dankbar gewesen, wenn ich da viel früher darauf hingestoßen worden wäre, nicht du musst, sondern hast du dir schon mal überlegt, was du da für einen Einsatz für die Gesellschaft bringst, der überhaupt nicht wehtut.
Mhm. Ja.
Das muss auch noch gesagt, im Gegenteil, ich habe meinen Körper wieder in Ordnung gebracht, ich hatte immer große Schwierigkeiten mit dem Bluthochdruck, ich habe absoluten Top-Blutdruck, 120 zu 80, wenn ich bei meiner Routineuntersuchung bin und die wieder misst und ich über den Top-Wert habe, dann machen wir mal High Five, die Helferin und ich, sage ich da, woher ich das habe. Ja, Adalas, das war die medizinische Maßnahme im Mittelalter.
Ja.
Die waren auch nicht blöd damals.
Ah.
Die waren nur früher dran.
Richtig. Ja. Würden Sie sagen, die Bereitschaft zur Solidarität hat nachgelassen?
Wir sind bequemer geworden. Nimm nochmal den Bereich Organspende. War eine Riesendiskussion. Was ist denn dabei? Macht diese Widerspruchslösung. Wer nicht will, der soll es wenigstens sagen. Und nicht, ich weiß ja nicht, was, wenn es dope ist, brauchst du deine Niere nicht mehr, gib sie her. Ich weiß auch nicht, das, einfach aktiver da mitwirken, du wirst da nicht gezwungen dazu. Ich möchte nur, dass du dich entscheidest, dass du sagst, du bist bereit oder du bist nicht bereit. Es ist ja anonym, du tragst ja kein Schild um den Hals. Ich werde ja deswegen nicht schimpfen, weil du sagst, na, für dich kommt der Organspende nicht in Frage. Für mich selbstverständlich. Stammzellen-Spende. Typisierung, ich gehe überall hin, wo es brauchen, obwohl ich schon in der Datei drin bin, einfach einmal auch zu zeigen, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich hier da bin.
Ja.
Weil morgen brauche ich dich und dann ist es für dich eine Selbstverständlichkeit, für mich da zu sein. Und so funktioniert halt eine Kommunio, eine Gemeinschaft.
Und das geht aber auch, glaube ich, dann nur noch auch mit Vorbildern, indem man das sagt, indem man darüber spricht, indem man es irgendwie zeigt.
Ich brauche keinen moralischen Zeigefinger, ich brauche nur Leute, die es tun.
Genau.
Und wenn ich heute mein Arbeitsgerät in die Bibel reinschaue, da gibt es weder Heldentum, da gibt es weder Vorschriften. Christus hat keine einzige Vorschrift gebracht. Er hat nur ein Gebot geäußert, das heißt, liebe deine Nächsten. Und selbst das ist in sich widersprüchlich, weil Liebe kannst du gar nicht gebieten, sondern Liebe drängt sich auf.
Passiert.
Und das, für mich ist Blutspenden kein Liebesakt. Ist zur Selbstverständlichkeit geworden, alle 8 Wochen. Ich sagte mir, ich bin schon schlapsig für einen Kaffee und eine Wurstzimmer, mache ich alles.
Ja.
Aber das ist natürlich nur ein bisschen drüber gewitzelt. Aber die Leute, die ich da treffe, die sind mir wieder wichtig. Und schon bin ich wieder bei dieser Seelsorge und das auf die Menschen zugehen.
Ja.
Was ich da kontaktisch habe knüpfen können, das ist unglaublich.
Das ist toll, ja. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie in einem kirchlichen Rahmen dann auch mal Blutspenden organisiert haben?
Ja,
oder?
Wir haben bei mir über die Maximilianskirche, das ist die drittgrößte Kirche München, und da haben wir, ich habe jedes Jahr eine große Fahrzeugsegnung am letzten Sonntag vor den Ferien, und dann haben wir gesagt, Mensch, Sommerfest ist dabei, da werden wir dann ein paar Liegen aufbauen in der Kirche und wer will, kann dann da sofort zum Blutspenden gehen. Das war aber nur ein singulärer Akt, weil es waren zu wenig da. Ihr wisst es ja, ihr braucht eine gewisse Anzahl, damit sich der Aufbau, externe Mindestaufbau lohnt und so weiter. Aber die Idee war cool. Wir haben es dann in einer anderen Weise wiederholt während Corona. Wir haben Corona-Tests gemacht in der Kirche. Das war ja nicht so dieser große Aufwand wie bei der Blutspende. Aber das war toll. Aber warum denn nicht jetzt eine Idee weiterdenken? Wir haben viele Kirchen, die wir irgendwann nicht mehr brauchen. Warum wird nicht so eine Kirche, ist sogar noch eine inhaltliche Entsprechung da, warum wird so eine Kirche nicht die zentrale Blutspende-Ort hier in München?
Wir sind immer auf der Suche nach guten Locations.
Ja, das
vor allem jetzt im Sommer, ist schön kühl.
Ja, das, da genau wollte ich auch hinaus. Ein Ort, wo auch irgendwie Nächstenliebe, wir haben es gerade schon besprochen, aber auch irgendwie dargestellt wird. Man fühlt sich auch so, das wäre doch eine super Gegebenheit.
Ja, bei uns geht es ja ums Blut.
Ja.
trinkt mein Blut. Natürlich trinken wir kein Blut und wir essen auch kein Menschenfleisch, wir sind ja keine Kannibalen. Es geht um die Bilder, die diese Einsetzungsworte Jesu meinen, nämlich der Ganzhingabe. Ja, ich predige es immer meinen Hochzeitern vor, sage, schaut, ihr sprecht nichts anderes als die Worte Jesu. Nimm mich, friss mich, trink mich, ich schenke mich dir ganz und gar und ohne Abstriche und ohne Einschränkungen. Also die inhaltliche Entsprechung, die darf sich direkt aufdrängen, gell, dass man aus einem Kirchenraum, der frei geworden ist oder den man sogar abteilen kann, da denke ich zum Beispiel an meinen, dass der eine dauerhafte Einrichtung ist, dass man den immer aufbauen muss. Und wer Blut spenden will, der geht in die Kirche rein. Und zwar in eine Kirche, die auch noch betrieben wird. Ich habe immer gesagt, ich möchte nie, dass Leute irgendwann einmal in meine Kirche reingehen und sagen, das war mal eine Kirche. Ja. Ich möchte, dass sie sagen, das ist eine Kirche. Hier wird Gottesdienst gefeiert und hier wird Blut gespendet zum Beispiel. War doch cool.
Absolut. Ja. Ich finde auch, das ist einfach ein tolles Zeichen auch. Und ich finde auch, diese Initiative, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, finde ich großartig. Möchte ich noch ganz kurz sagen, wenn ihr da draußen plant, Blutspendetermine euch zusammenzuschließen. Natürlich haben wir so eine Mindestanzahl, aber wenn die nicht erfüllt wird, macht es trotzdem und ändert einfach einen unserer bestehenden Termine. Freuen wir uns auch sehr und ihr habt auch die Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten und dann entsprechend auch Fotos zu machen etc. Also schließt euch gerne zusammen, wenn das über die Kirche geht, natürlich ganz wunderbar, aber auch sonst in irgendwelchen Gruppen, in Organisationen und kommt geschlossen auf uns zu. Finden wir großartig und unterstützen wir nach Leibeskräften.
Ich bin ja immer oben auf der Theresienhöhe, alles wunderbar organisiert, wirklich vom Online-Termin bis Empfang und Untersuchung und so weiter und so fort. Aber das ist halt im Keller, denke ich mir oft. Gell? Da ist kein Schaufenster, da kann ich keine Werbung außen hin machen. Wäre ich jetzt in einem anderen Raum, mit dem niemand rechnet, in so einem Kirchenraum, wo du optisch darauf hinweisen musst, dann hast du halt auch schon wieder viel mehr Laufkundschaft.
Ja. Absolut. Also wir können uns gerne zusammensetzen mit unserem Gebietsreferenten, auch für München, der freut sich auch immer. Aber wir sind immer auf der Suche nach neuen Locations und es ist uns auch wichtig, dass wir bei den Menschen sind, dass wir diese mobilen Blutspendetermine anbieten, dass wir es den Leuten so einfach wie möglich machen, Blut zu spenden und dann eben immer wieder überall in der Fläche unterwegs sind, um den Leuten da die Option zu geben, Leben
aber
zu retten.
Aber ich muss sagen, ich treffe immer Leute, es existiert wirklich noch die Mehr, muss ich sagen, oder das kolportierte Missverständnis, dass das gefährlich sein kann, dass das nicht einträglich ist, dass nur ganz wenige auch wirklich geeignet sind zu spenden. Also da sind viele Vorurteile unterwegs und die müssen ausgeräumt werden.
Ja, unbedingt.
Deswegen sprechen natürlich gibt es wenige, die nicht dazu geeignet sind, sowas soll es geben. Gott sei Dank gehöre ich nicht dazu. Ich habe die klassische Blutgruppe, wie sie fast alle haben, und passt dann schon. Gell? Natürlich bin ich beim ersten Mal ein bisschen erschrocken, wie das angesetzt wurde, weil man denkt, naja, also hat fast die Breite einer Dachrinne, habe ich gesagt. Gell? Klar, es muss aber was rauslaufen. Aber mittlerweile bin ich bei 6 Minuten, dass meine 500 Milliliter weg sind. 6 Minuten, die arbeitet mich schon rein. Aber das hat man einmal gemacht und dann kennt man ja das Prozedere. Aber ich kann die Leute nur auffordern, bitte vergewissert euch selber, schaut euch an, wie das Ganze funktioniert und lebt nicht von dem Gerede der anderen.
Ja. Menschen kommen ja auch in die Kirche oder benötigen Seelsorge, wenn es ihnen vielleicht auch mal eben nicht so gut geht. Ne? Also wenn sie irgendwie sagen, ich habe ein Problem, was auch immer, ich habe Angst vor etwas, gerade in der heutigen Zeit, Kriege, Ungewissheit, merken wir alle bei uns selber auch, wird auch an mich herangetragen. Ich merke das bei mir auch. Manche Menschen haben auch Angst vor der Blutspende, weil sie eben sagen, ich habe einfach Angst davor. Wie begegnen wir vielleicht grundsätzlich auch mit diesem Thema Angst, aktuelle Zeit, diesen Menschen?
Angst essen Seelen auf. Das ist doch ein Film gewesen von Herbert Fassbinder. Gell? Ja. Angst war ich immer schon ein schlechter Ratgeber. Wobei ich mir für die Angst jetzt nicht zunächst einmal entschuldigen muss. Auch Christus hatte Angst im Garten Gethsemane vor dem, was jetzt ihm bevorsteht. Und wir unterscheiden ja gerne Angst und Furcht. Angst ist für mich eine diffuse innere Schwäche vor etwas, was ich nicht kenne. Furcht ist für mich Respekt vor einer Herausforderung. Und wenn diese Angst der Furcht weichen darf, dann habe ich eigentlich einen guten Weg beschritten. Angst kann zur Panik verführen. Furcht führt für mich zur geregelten Ordnung. das Wort Ehrfurcht, steckt da auch das Wort Furcht mit drin. Also ich bin als Christ von Haus aus ein gnadenloser Optimist und Hoffnungsträger, weil ich weiß, wie der Paulus so schön sagt, ich habe Gott an meiner Seite, es passiert mir nichts. Ganz gleich, was passiert. Mhm. Der Søren Kierkegaard, der dänische Politiker, der auch Philosoph und Theologe war, der hat einmal gesagt, Hoffnung bedeutet Leiden an der Wirklichkeit und die Leidenschaft fürs Mögliche. Das ist mein Prinzip geworden. Mhm. Das heißt, ich blende die Wirklichkeit nicht aus mit dem, was sie mir an Unmöglichkeiten bringt. Ein Blick in die Welt genügt. Diese ganzen Trumps, Putins und sonstigen Schädel, die uns da, oder wie der Papst Leo gesagt hat, einige wenige, die die Welt zum Abgrund führen. Mhm. Und auf der anderen Seite die Leidenschaft fürs Mögliche. Ich werde nicht aufhören, für das Gute, das heißt, das Leben in dieser Welt, für den Menschen und für die ganze Schöpfung, mich einzusetzen. Und das ist dann gelebte Hoffnung.
Ja, auch die Hoffnung in die Menschen, die bereit sind, für andere Blut zu spenden.
Ohne dafür eine Rechnung bezahlt zu bekommen. Es geht ja nicht gerne nicht hin, damit sich irgendjemand bei mir groß bedankt. Oder weil wir vorher geredet haben, würde man besser, beim Typisieren ist so, wenn man weiß, da ist ein konkreter Fall, würde man mehr herkriegen, wenn ich wüsste, wer meine Blutkonserve kriegt. Nein, es kriegt der, der es braucht.
Ja, genau. Das müsste man auch nochmal auflösen, ja eigentlich.
Ja. Ja, und völlig unabhängig, was das für Menschen sind, oder weil das ist dieser Grundgedanke zu helfen. Ich wollte auch nochmal diesen Gedanken der Angst vielleicht aufgreifen. Angst ist ja grundsätzlich was man zu respektieren hat, aber ich fand diese Verwandlung oder diese Differenzierung zu Furcht, weil Furcht erzeugt dann auch Respekt. Mhm. Und Respekt darf man durchaus haben vor der Blutspende. Respekt führt dazu, dass man sich anständig vorbereitet auf die Blutspende, dass man gerade jetzt im Sommer ausreichend trinkt, dass man gut isst vor der Blutspende. Und dann kann man dem aber auch gut begegnen, finde ich. Und diese Überwindung muss sein, natürlich, das ist ein Eingriff, das muss man auch gar nicht kleinreden. Aber es ist ein Eingriff, der verhältnismäßig gut zu meistern ist und wenn man dann in die Routine reinkommt, überhaupt kein Problem mehr darstellt. Und ich kann mich nur anschließen, das ist ein ganz wunderbarer Aufruf, kommt vorbei, probiert es aus, beschäftigt euch mit dem Thema, schaut bei uns auf der Homepage vorbei, kontaktiert uns über Social Media, lasst uns einfach drüber sprechen, lasst uns versuchen, euch diese Ängste einfach zu nehmen und dem Respekt entgegenzukommen, indem wir euch wertvolle Tipps geben.
Und lasst euch ja die Technik erklären, lasst euch erklären, welche sterile und Hygienemaßnahmen hier Grundvoraussetzung sind, dass man das überhaupt machen darf.
Ja.
Dass das Blut ja untersucht werden muss, dann macht's Werbung mit diesem Gesundheitscheck, dass du, ich gehe jetzt da zu meiner Routineuntersuchung zu meinem Kardiologen und lege ihm meinen letzten Gesundheitscheck vor, sage, also können wir schon wieder was sparen, können wir die Krankenkassen entlasten, liegt schon alles da, bei mir stimmt alles. Also einfach, dass ich hier eine kostenlose Routineuntersuchung habe. Und wie wäre ja blöd, wenn ich das nicht in Anspruch nehmen würde und dabei noch im Endeffekt am anderen vielleicht das Leben rette. Ich habe einen Kollegen, einen evangelischen Pfarrer, der hat jetzt ein neues Knie bekommen und der hat mir erzählt, dass er da Komplikationen gegeben hat und dass er dann so viele Blutkonserven braucht hat. Mhm. Da sage ich, du, vielleicht war meine dabei, du bist jetzt katholisch. Nein, aber da haben wir drüber geredet, mit einer Selbstverständlichkeit. Man sagt, ja, aber nochmal Konserve, nochmal Konserve. Sage ich, ja, und wir produzieren es.
Ja. Mhm. Ja, definitiv. Also ich finde auch, dass Sie ein ganz leuchtendes Beispiel dafür sind, weil Sie ja am Anfang eingangs sagten, die Sünderbank, und ich finde es überhaupt gar kein Problem, sondern ganz im Gegenteil, es ist ganz großartig, weil wir brauchen immer Nachwuchs bei der Blutspende, aber es wäre auch unfair, das alles jetzt auf die Generation 18 bis 24, 18 bis 30 abzulagern. Ja. Man sieht an Ihrem Beispiel, jede Generation braucht ihre eigenen Blutspender und Blutspenderinnen natürlich. Und das ist umso wichtiger, man kann auch noch mit 50, man kann mit 40, man kann mit 30, 18 dann sowieso, aber man kann auch in Anführungsstrichen im höheren Alter, wenn man gesund, agil und fit ist, was ich Ihnen jetzt einfach zuschreibe, wunderbar mit der Blutspende beginnen und dranbleiben. Also es ist nicht zu spät.
Na, ich habe es halt nur mal so vage durchgerechnet, wenn ich mit 18 angefangen hätte bis heute, wie viel Liter Blut ich hätte schon spenden können. Und jetzt mache ich es seit 3 Jahren und denke mir, boah, das ist ja, Ja, das ist wieder vielleicht das Stoppschild an der Himmelstür.
Ich glaube nicht.
Stinkt einem halt selber, wenn man sagt, man hätte so viele Möglichkeiten gehabt. Die erinnert mich immer an diese Schlussszene in dem Film Schindlers Liste. Vielleicht kennt ihr die, ja. wo er dann vor seinem Rolls-Royce oder als Mercedes steht und sie gedacht hat, wenn ich den jetzt noch verkauft hätte und das Geld dann an die Nazis gegeben hätte, wie viele Juden hätte ich dann noch retten können?
Ja.
Und das ist das, was so unbefriedigt, wenn man sich irgendwann mal sagt, was hätte ich da noch tun können? Ich habe Menschen getroffen am Ende ihres Lebens, die mir dann erzählen, was sie noch gerne hätten machen wollen. Das waren keine Weltreisen. Das war vielleicht nur mit dem Enkelkind einmal in der Fußballspiel gehen. Und dann sitze ich dann oft da und denke mir, du armer Hund, hättest du das halt gemacht? Es war kein Aufwand gewesen.
Ja.
Oder den noch besuchen oder da noch mal anrufen oder was. Es sind oft so Kleinigkeiten. Und wie erfüllt sind oft Angehörige, die ihren Angehörigen bis zum Schluss gepflegt haben. Das erleichtert ihnen so sehr die Trauer, dass sie sagen können, ich habe mich nicht weggeduckt, ich habe nicht in ein Pflegeheim abgeschoben, ich habe bis zum Schluss durchgehalten. Ich habe das jetzt selber erlebt, ich habe eine uralte Messnerring, die ist vor einem Jahr gestorben in der Osterwoche, kurz am Franziskus. Und ich habe dieser Frau, die ist 97 Jahre alt geworden, hat 30 Jahre bei uns im Haus gelebt und ich habe immer gesagt, Frau Gruber, Sie werden hier sterben. Wir sind alle für sie da. Und dass wir das einhalten können, das hat uns so viel Kraft gegeben und wie wir sie dann bestattet haben, es war ein fröhlicher Tag, weil wir Wort halten durften. Und das macht ja mit dem Spender so viel, wenn wir wieder bei der Blutspende sind, dass ich was tun kann und nicht unnütz untätig rumsitzen muss.
Ich finde das unglaublich inspirierend, weil das ist auch die Erfahrung, die ich selber gemacht habe und die wir alle, glaube ich, machen, helfen ist gut. Und helfen hilft einem selber auch zum Teil. Also helfen, es erfüllt einen mit großem Glück, Gutes zu tun. Und ich glaube, da sind Sie auch ein tolles Beispiel dafür, dass wir uns vielleicht auf die Fahnen schreiben, alle ein bisschen wieder mehr aufeinander Acht zu geben und uns zuzuhören. Und das nicht jetzt ganz oberflächlich stehen zu lassen, sondern wirklich auch im Alltag zu schauen, hey, wo kann ich denn mit ihrem Beispiel folgen, kleine Dinge tun, die Großes bewirken. Da ist die Blutspende ein Beispiel dessen. Deswegen kann ich wirklich nur empfehlen, damit anzufangen, weil es einem selber auch einfach wahnsinnig gut tut.
Gibt in der Bibel, das kennt ihr alle, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und das ist eigentlich die ethische Zeitenwende, die Christus verkündet hat. In seiner Religion, im Judentum, galt ja immer der Grundsatz, wer ist mein Nächster? Das heißt, ich ziehe einen Zaun um mein Leben herum und dann kann ich entscheiden, wer darf da drüber, wer darf da rein durch das Gatter und wer bleibt raus. Das heißt, wer ist mir nahe? Die Samariter und alle anderen, die waren draußen, weil sie in dem Tempel in Jerusalem angebetet haben. Und dann erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der sich dem Überfallenen im Straßengraben zuwendet. Der Priester und der Levit gehen weiter, weil sie sich nicht verunreinigen wollen, weil das würde sie vom Tempeldienst, von ihrer religiösen Pflicht abhalten und sie wären nicht mehr geeignet dafür. Und der Samariter, von dem es niemand erwartet, der geht runter, kümmert sich um ihn, verbindet die Wunden, gießt Öl drüber, bringt ihn in eine Herberge, lässt Geld zurück, sagt, ich komme zurück, wenn es nicht reicht, dann werde ich den Rest auch noch bezahlen. Er überlässt uns diesen Geschlagenen, diesen niedergedrückten Menschen. Und die Frage ist eben nicht mehr, wer ist mein Nächster, sondern wem bin ich der Nächste? Das heißt, ich bin der Handelnde. Christus macht uns zum Subjekt. Ja? Und, so und der als handelndes Wesen allen, denen wir begegnen. Und da spielt es eben keine Rolle mehr, für wen ich spende, ja? Sondern wer gerade im Straßengraben liegt. Und damit hat er eine ganz klare Kritik an der Ethik und seiner Religion vorgenommen, weil er gesagt hat, ihr zäumt das Pferd von hinten auf. Es muss anders gehen. Ihr müsst vorne anfangen und vorne seid ihr, weil ihr habt die Kraft zu handeln.
Das ist eine gute Botschaft, ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben und mit uns gesprochen haben.
Großartig, vielen, danke. Vielen Dank.
Vielen Dank, tschüss.
Sie nehmen es selbst in die Hand und schreiben ihr Skript. Bereit, Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit. Die Absicht deines Helden ist nicht bewundert zu werden. Der Antrieb zum Erfolg steckt immer in seinem Herzen. Ganz egal, wie hoch die Berge. Glaub an die Ziele in der Ferne. Leg Herzblut rein und greif die Sterne. Ein Architekt der Moderne. Wahre Stärke zu zeigen und schwere Taten zu meistern. Er steckt in dir, du kannst die Massen begeistern. vielleicht morgen schon groß und nie wieder mehr klein. Unerschrocken im Sein, zieh das Schwert aus dem Stein. Das ist, was Helden tun. Das ist, was Helden tun. Was Helden tun.